Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Alexander Moritz herzlich willkommen und herzlich willkommen auch an die Schriftstellerin und Professorin an der Berliner Schauspielhochschule Ernst Busch, Ines Geipel. Schön, dass Sie hier im Studio sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sie sind Professorin für Verskunst. Das bedeutet, dass Sie auch mit Schauspielstudierenden normalerweise sprechen, über die Art und Weise, wie die eben sprechen, auf der Bühne oder im Film. Normalerweise, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht. Also bei Ihnen ist wahrscheinlich auch noch Corona-Blockade.
Ja, Sie sehen mich ja mit diesen viereckigen Augen, ja, diese Zoom-Augen. Es geht ja vielen im Land so. Und klar ist ein so praktisches Studium wie das für Schauspieler und Schauspielerinnen per Zoom etwas bizarr. Ja, eine merkwürdige Veranstaltung. Wir geben unser Bestes, versuchen den Kontakt zu halten. Und ja, es wird auch wieder etwas Analoges geben.
Noch ist die Pandemie ja auch nicht vorbei, auch wenn man das glauben könnte, wenn man so nach draußen schaut. In China, da gibt es jetzt wieder einen neuen Ausbruch. Was das für uns hier bedeutet, darüber wollen wir gleich nachdenken hier im Deutschlandfunk Kultur. Corona ist vorbei. Diesen Eindruck, den bekomme ich ja, wenn ich mir so die Sommerlaune ansehe, die in weiten Teilen Deutschlands gerade zu herrschen scheint. Dass es aber schnell wieder anders kommen könnte, das zeigt diese Meldung aus China. Lange waren auch dort nur wenige Corona-Fälle zu verzeichnen. Nun gab es in Peking erneut einen großen Ausbruch auf einem Gemüsemarkt. Bei den ersten 500 Tests, die dort gemacht wurden, gab es 45 nachgewiesene Infektionen. Jetzt sollen weitere 10.000 Menschen, die Kontakt gehabt haben könnten, getestet werden. Ines Geipel, Autorin, heute in dieser Mittagsstunde hier im Studio. Das zeigt ja eigentlich, wie schnell die Ansteckungssituation wieder außer Kontrolle geraten könnte, oder?
Ja klar, also die Pandemie ist nicht vorbei, wir wissen das und China ist ja nun mal bekanntermaßen der Virus-Scout für die Welt und das bleibt eine Operation mit der Angst, ja, über sicherlich längere Zeit noch, wir hoffen nicht für Jahre.
Würden Sie sagen, dass Sie persönlich auch noch Angst empfinden jetzt hier?
Ich weiß nicht, ob, also ich habe, glaube ich, nicht Angst gehabt, aber es gibt eine Unruhe und es hat ja in dem Moment, wo das äußere Leben sozusagen zum Erliegen kam, auch für einen selber natürlich große Nachwirkungen gehabt. Es gab mit dem Tag keine einzige Veranstaltung mehr, keine Öffentlichkeit und nun wagen sich die Veranstalter wieder raus, aber immer, jede Mail beginnt praktisch mit diesem Satz, wir hoffen das oder wir nehmen mal an oder also dieses, diese Vorsicht bleibt und die ist ja berechtigt.
Wenn wir nochmal auf China gucken, auf das Epidemiegeschehen dort, dann müssen wir ja auch feststellen, dieser Staat hat es geschafft, mit einem großen Ausbruch umzugehen, den einzudämmen durch einen sehr, sehr massiven Lockdown. Also Wuhan war monatelang abgeriegelt, die Menschen durften ihre Wohnungen nicht verlassen. Das alles wurde wieder gelockert. Jetzt könnte Peking, zumindest in den Gebieten rund um den Markt, ein ähnlicher Lockdown wieder bevorstehen. Ich habe auch gesehen, dass das auch die Lebensmittelversorgung in Peking beeinträchtigen könnte, weil rund 90% des frischen Obsts und Gemüses für die Hauptstadt Chinas auf diesem Markt eben verkauft werden normalerweise. Und der ist jetzt aber geschlossen worden wegen des Ausbruches. Diese rigiden Maßnahmen haben schon mal funktioniert. Wenn wir da jetzt drauf schauen aus dem Blick einer westlichen liberalen Demokratie, wo wir die Freiheitsrechte des Einzelnen ja immer viel höher halten, als das jetzt in einem totalitären System per se der Fall ist, kann man da sagen, dass ein totalitäres System wie China es schlicht einfacher hat, mit so einer Gesundheitskrise umzugehen? Oder ist das verkürzt?
Naja, zunächst erinnern wir uns ja vor allen Dingen daran, dass es eine äußerst prekäre Kommunikationsstrategie gab, dass womöglich einiges global hätte verhindert werden können, wenn die chinesische Regierung damit anders umgegangen wäre. Derart, der so sehr und so sehr früh gewarnt hat, lebt nicht mehr. Viele wichtige Informationen sind gar nicht bis zu uns gedrungen. Journalisten wurden außer Landes gebracht. Also das ist alles nicht etwas, was uns froh macht, glaube ich. Diesen Umgang wollen wir nicht. Und dass es in Deutschland eben doch einen Umgang mit der Pandemie gab, der ja doch sehr wissenschaftsbasiert auch war, gerade die Virologen haben das Geschäft bestimmt. Ich glaube, dass das eine Zeit lang jedenfalls, ich glaube, dass das viel dazu beigetragen hat, dass es eine Operation eben mit der Vernunft auch war, ja, und dass wir eben etwas nicht einfach so durchstellen können und auch nicht wollen. Ich glaube, das ist ein Potenzial, auch wenn es mitunter mühsam ist.
Dass die Stimme der Wissenschaft gehört wurde, ich glaube, da sind wir uns einig, dass man von diesem Punkt aber jetzt ein bisschen wegkommt oder zumindest die Interpretation dessen, was wissenschaftlich geraten wird, jetzt auseinandergehen. Das sieht man ja, wenn man sich anschaut, wie die Regelungen in einzelnen Bundesländern in Deutschland aussehen. Ganz aktuell, Thüringen hat als erstes Bundesland die Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Familienfeiern, Essen in größeren Runden, all das ist wieder erlaubt seit heute Nacht. Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner, die sagt dazu Folgendes.
Es haben sich nur wenige Menschen angesteckt. Es sind vergleichsweise wenige Menschen schwer erkrankt. Und diese Ergebnisse erlauben uns nun, weitere Lockerungen vornehmen zu können.
Brandenburg will am Montag nachziehen in eine ähnliche Richtung. Diese Lockerungen, dass man die Kontaktbeschränkungen völlig aufhebt, ist das aus Ihrer Sicht vertretbar?
Ich glaube, das ist schon richtig, dass man diese Strategien, auch Abwägungsstrategien den Ländern überlässt. Ich habe gerade noch mal geschaut, heute Morgen stand auf der Website des RKI 245 Neuinfizierte. Ich glaube, das berechtigt schon zu sagen, wir überlassen es, ja, dem föderalen Prinzip. Und gleichwohl wissen wir, wie schnell die Zahlen hochschnellen können. Also das bleibt etwas, was uns, glaube ich, über den Sommer und vor allen Dingen im Herbst wieder neu sehr beschäftigen wird.
Und Sie persönlich, habe ich gesehen, sind auch etwas entspannter im Umgang mit der Pandemie geworden.
Oh, Sie haben, ich bin nicht mit Maske gekommen ins Haus, meinen
nein,
Sie?
Nein, ich meine, dass Sie jetzt auch wieder nach Baden-Württemberg fahren für eine Lesung nächste Woche, habe ich gesehen.
Ja, Mittwoch ist sozusagen wieder die erste Lesung in Herbrechtingen, Open Air in einem Klostergarten. Auch da habe ich geschaut. Es gibt, glaube ich, 2 Infizierte täglich in diesem Kreis. Ja, ich würde denken, das kann man versuchen.
Gelassenheit, die ich da spüre bei der Autorin Ines Geipel hier im Deutschlandfunk Kultur. 130 Milliarden Euro. Damit will die Bundesregierung die Wirtschaft durch die Corona-Krise retten. Staatshilfen mit Wumms, so hatte der Bundesfinanzminister Olaf Scholz das genannt. Gestern, da wurde das Hilfspaket offiziell von der Regierung beschlossen im Kabinett und auch da wieder Scholz bemüht kämpferisch.
Über Politik gibt es ja viele Vorurteile und Meinungen, insbesondere auch die, dass sie oft zu langsam sei. Aber wir können auch anders.
Wir können auch anders. 130 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft, auch für die Verbraucher. Der größte Teil dieses Pakets sind ja Steuersenkungen. Allen voran die Senkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr. Frage an Ines Geipel hier im Studio. Was kaufen Sie sich denn, wenn die Mehrwertsteuersenkung jetzt kommt, um die Wirtschaft zu retten?
Naja, offenbar kriegen wir es ja gar nicht so richtig mit, diese 130 Milliarden.
Hat ja noch nicht angefangen, erster Juli.
Keine Ahnung, ich denke über sowas nicht nach. Ja.
Aber die Frage dahinter, die ist ja doch etwas ernster, nämlich funktioniert das, was man damit plant, eigentlich? Also wird diese Mehrwertsteuersenkung auch weitergegeben? Da gibt es ja berechtigte Zweifel dran.
Ja, also es gab ja jetzt tatsächlich viel Streit auch darüber, dass diese Krise vor allen Dingen für die oberen Chargen gar nicht so richtig wirksam ist, sondern gerade hier in Berlin war es ja viel Gespräch, Familien mit kleinen Kindern, die in einer kleinen Wohnung sind, das im Grunde austragen müssen. Und mir scheint es so, dass diese Summe, die ja wirklich eine ungeheuerliche Summe ist, genau in diesen Spalt will. Ja, also dieses Auseinanderklaffen nun nicht noch größer wird, also zwischen denen, die das Reihenhaus haben und den großen Garten und denen, die eben mit diesen sehr beengten Situation klarkommen müssen. Und da wird man sicherlich, ja, die Linke hat gestern deutlich aufgejault und gesagt, das ist nicht strukturell genug. Ich glaube, das kann man immer kritisieren und ist ja auch kritisiert worden. Jetzt muss man mal gucken, wie das wirkt. Ich bin nicht genug Wirtschaftsexperte. Ja.
Also eine bessere Idee haben wir im Moment beide offenbar auch noch nicht. Es ist ja auch eine schwierige, eine vielleicht noch nie dagewesene Situation, in der die Wirtschaft, damit auch die Wirtschaftspolitik da steckt. Ich habe gelesen, also mein Gefühl ist im Moment noch so ein bisschen, wir warten alle mal ab, was da kommt, und jetzt ist erstmal Sommer. Trotzdem droht ja eine ganze Welle der Arbeitslosigkeit. Also die Lufthansa beispielsweise möchte möglicherweise 20.000 Stellen streichen. Die Autobranche könnte es noch heftiger werden, bis zu 100.000 Jobs seien möglicherweise bedroht. Das schätzt Ferdinand Dudenhöfer, viel zitierter Branchenexperte. Machen wir uns eigentlich klar, was da noch auf uns zukommt und was auf dem Spiel steht?
Aber wer soll sich das auch im Moment klar machen? Ja, also wir fahren auf Sicht und wir wissen nichts von diesem Herbst. Ja, es ist eigentlich klar, dass das, was wir jetzt im Frühjahr hatten, eine Nachwirkung haben wird, wirtschaftlicher Art. Aber ich würde ja immer gern noch mal in andere Bereiche schauen von Gesellschaft, wo eben so ein Lockdown ja auch eine massive Wirkung hat, nämlich wo landet ja so ein Stillstellen beispielsweise in den Familien. Ich bin, wie gesagt, also ich ahne, dass wir genau das, was wir jetzt mit diesen Wumms-Projekten anschieben, ja, eine Wirtschaft über Jahre beschäftigen wird, und was im Herbst dann an kleineren Unternehmen tatsächlich völlig im Aus steht, wenn man die Restaurants anschaut oder ja alles auch, was Kultur angeht. Da ist unwahrscheinlich viel weggebrochen, und natürlich ist die Angst und die schlechte Stimmung aller Orten zu spüren bereits. Und insofern jetzt hier an der Stelle reagiert zu haben mit so einer Summe, die ja nicht die letzte sein wird. Sie merken, ich stotter ein bisschen rum, aber das liegt darin, dass ich das selber auch nicht wirklich überschaue, mir auch nicht anmaßen möchte.
Der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz von der CDU, der hat in einem Interview mit der Bild-Zeitung gesagt, das ist die größte Rezession zu unseren Lebzeiten. Das wissen wir natürlich noch nicht ganz genau. Mein Gedanke, den ich dabei spannend fand, ist, da war doch mal was in Deutschland in den 90ern, in Ostdeutschland. Die Zeit nach dem Ende der DDR, da hat Ostdeutschland auch einen wirtschaftlichen Wandel sondergleichen erlebt. Sie kommen aus der DDR. Haben Sie das Gefühl, dass Sie durch diese Erfahrung, die Sie in den 90er Jahren gemacht haben, jetzt anders auf die jetzige Krise schauen?
Naja, wir sind so die Helden, ja, der Superlative geworden. Es funktioniert immer nur, wenn wir das Maximum anschlagen. Also hier wird eine mehr als 50-jährige Diktaturgeschichte praktisch hier gleichgesetzt mit einem, weiß ich nicht, wie lange waren das, 10 Wochen Lockdown. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob wir da wirklich ein gesundes Maß haben an Geschichtsblick auch. Ich dächte schon, dass eine Gesellschaft, die so einen Wegbruch, so ein Wegrutschen erlebt hat, dass Menschen, die sich wie völlig neu aufstellen mussten nach 89, eben jetzt auch sagen, okay, also ich habe eine Wohnung, ich habe zu essen, wir sind ja nicht in der Nachkriegssituation. Ja? Also ich finde schon, die Rezession wird kommen, das ist klar. Wir wissen noch nicht, in welcher Dimension. Aber jetzt wird ja erstmal doch sehr konkret, meines Erachtens, gegengesteuert mit diesen Wumms-Projekten. Wir werden sehen, wo wir damit landen.
Heute zu Gast Ines Geipel, die Autorin. Und ein Thema, das Sie diese Woche auch sehr beschäftigt hat, haben Sie gesagt, das ist das Thema Kindesmissbrauch und der gesellschaftliche Umgang damit. Brauchen wir schärfere Strafen gegen sexuellen Missbrauch von Kindern? Darüber wurde ja viel diskutiert, nachdem vergangenes Wochenende eine weitere Reihe von Missbrauchsfällen aufgedeckt wurde in Münster. Schärfere Strafen wollte deswegen die Union, und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD hat eingelenkt, plant jetzt eine Strafrechtsverschärfung, mindestens 1 Jahr Gefängnis, auch wenn der Missbrauch ohne körperliche Gewalt geschieht, und auch auf das gewerbs- und bandenmäßige Verbreiten von Kinderpornografie.
Wer mit Kinderpornografie Geld verdienen will oder eine Tauschbörse betreiben will, auch dem muss klar werden, dass es sich um ein Verbrechen handelt und eben auch über das Strafmaß darauf reagiert wird.
Frau Geipel, was bringen aus Ihrer Sicht solche schärferen Strafen gegen sexuellen Missbrauch von Kindern?
Ja, also sie hat mich ja eigentlich gefragt im Hinblick auf dieses Thema und mir war im Zusammenhang mit Corona vor allen Dingen auch die überdimensionierte häusliche Gewalt vor Augen und um das eben heute auch nochmal anzusprechen. Und das gehört aber ja hier in einen Kontext. Ja? Also dass eine Gesellschaft unter Druck ist und diesen Druck dann regelmäßig, ich sage es jetzt so deutlich, als Terror an die Kinder, also an die Schwächsten weitergibt, da brauchen wir vor allen Dingen eine andere gesellschaftliche Diskussion. Wir hatten das letzte Woche, dass der Innenminister Reul von Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit Lügde ja doch deutlich geworden ist und man hätte doch denken können, dass die anderen Innenminister da einsteigen. Sie steigen jedenfalls, war nichts vernehmbar, nicht ein und das heißt doch, man lässt praktisch diese Männer in dieser Weise gewähren und diese merkwürdig verschwiemelte diese Wegduck-Politik im Hinblick auf das Grauenvollste. Also wir haben wir müssen das trennen. Ja, das sind hier in dem Sinne zwei Themen.
Häusliche Gewalt, das eine, sexueller Missbrauch, das andere.
Ja, aber wir haben diese Situation jetzt im Zusammenhang mit Corona. Und zum Beispiel in Frankreich kamen ganz schnell die Zahlen, 30% mehr häusliche Gewalt. Und sich zu fragen, was passiert hier eigentlich, dass die Wohnzimmer oder die Kinderzimmer in dieser Weise zum Tatort werden und wir gerade in Deutschland immer mit den Zahlen sehr verhalten reagieren. Jetzt kamen mal so vorsichtig ein paar Zahlen, die sind nicht so sehr viel anders als in Frankreich. Und insofern ist das ein Riesenthema. Wie kommen diese Kinder aus diesen Wochen, aus diesen Monaten heraus mit einer Schwerstschädigung, wenn sie es überhaupt überleben, für ein ganzes Leben? Ja? Also die machen dann 30, 40 Jahre lang Therapien, damit sie in irgendeiner Weise ihr Leben regeln können. Und da, finde ich, sind wir doch sehr salopp im Umgang mit dieser massierten Gewalt.
Wobei man natürlich da wirklich nochmal differenzieren muss zwischen dem sexuellen Missbrauch als Triebtat, wo man sich ja auch fragen muss, wird das jetzt durch Corona, also hat Corona da eine Auswirkung, dass das bei häuslicher Gewalt stattfindet. Ich denke, da sind sich die meisten Expertinnen und Experten einig, einfach dadurch, dass Menschen länger in Wohnungen zusammen sind. Aber das ist ja eine andere Art von Verbrechen, die da geschieht.
Ich gebe Ihnen recht, aber trotzdem geht es ja hier um Übergriffe, massivster Art. Und ich würde, Sie möchten das differenzieren, da gebe ich Ihnen recht. Und ich möchte gern aber diesen Kontext aufmachen, dass wir doch eine sehr gewaltaffine Gesellschaft sind und uns das so merkwürdig wegschwiemeln. Ja,
also. Aber tun wir das? Also ich hatte schon den Eindruck, dass diese Woche, die Forderungen waren sehr klar von Seiten der Union, es muss eine Strafrechtsverschärfung geben. Die Justizministerin hat eingelenkt, soll jetzt eine geben. Die Frage, die ich mir eher stelle, ist ja, bringt das etwas? Also bringen schärfere Strafen im Zusammenhang mit Triebtätern überhaupt etwas? Da gibt es ja auch viele, die sagen, eigentlich nicht. Wir müssten, wenn, dann stärker in Prävention gehen und auch in Strafverfolgung mit den bereits bestehenden Gesetzen.
Ja, beides. Ja. Also es ist uns ja klar, dass das ein Megathema ist und wir das jetzt nicht innerhalb so einer Sendung in 3-4 Minuten abtun können. Aber mir ging es ja darum, dass das in ganz anderer Form gesellschaftliches Gespräch sein müsste. Und ich gebe Ihnen recht, das
war. Wie sollte es dann sein?
Ja, ich gebe Ihnen recht, das war jetzt diese Woche. Was wir doch merken, ist, das schlägt immer so kurzzeitig, so wellenartig auf, weil eben der eine oder andere Fall mal bekannt wird. Aber dass eben, wie das durcherzählt wird durch Gesellschaft, was diese Art Gewalt mit den Kindern über was für eine Hypothek sie mitschleppen, forever. Ich glaube, das ist nicht in der Weise, also das ist mir sehr aufgefallen, diese Sätze des Innenministers von Nordrhein-Westfalen und die ausbleibenden Reaktionen der anderen Innenminister in diesem Kontext. Und finde ich, sollten wir als Gesellschaft auch immer weniger gutieren.
Ich lese zwischen Ihren Worten heraus, das ist ein Appell, sich mehr bewusst zu machen, was für Opfer häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch
fordert. Ja, was es bedeutet, was es wirklich für die Kinder bedeutet. Ja, und Sie wissen, ich habe über die Jahre hin mich viel mit auch Opferpolitik im Zusammenhang mit Diktatur befasst, wie lange es braucht und wie hart der Weg ist für die Opfer, überhaupt sich zu organisieren, überhaupt zu ihrer Geschichte zu kommen, überhaupt ihre Sprache zu finden, überhaupt einen Weg in die Gesellschaft zu gehen. Und da, finde ich, machen wir im Vorfeld schon. Ja? Also wir wissen, es kommt eine solche Pandemie. Wir wissen, was es bedeutet in den Familien. Das schlägt immer mal auf und es wird immer mal von dem einen oder der anderen gesagt. Aber wir verstehen uns als eine moderne Gesellschaft und dann bräuchten wir ein ganz anderes Krisenmanagement genau für diese Situation.
Seit 3 Wochen protestieren in den USA und vielen europäischen Staaten Menschen gegen Rassismus. Auslöser war, wir erinnern uns, der brutale Polizeieinsatz gegen den schwarzen Amerikaner George Floyd. Und in Deutschland sind auch heute in einigen Städten wieder Demonstrationen angekündigt, unter anderem in Stuttgart und Hamburg. Darüber spreche ich mit der Autorin Ines Geipel weiterhin zu Gast hier am Mittagstisch. Solche Demonstrationen richten sich ja gegen ein strukturelles Problem, strukturellen Rassismus in der Gesellschaft. Das ist etwas sehr Abstraktes und deswegen suchen sie sich konkrete Symbole für diese Art von Ausbeutung, Unterdrückung, die Rassismus ja auch mit impliziert. Zum Beispiel Statuen. Wir haben gesehen in Bristol, da ist die Statue eines Sklavenhändlers vom Sockel geholt, ins Hafenbecken gestürzt worden. In mehreren US-Städten ging es Christopher Columbus auf seinem Sockel ähnlich, weil er eben als Vorreiter der Kolonialisierung gesehen wird. Eine Art Bildersturm ist das.
Ja, ein Bildersturm und auch damit natürlich ein Planieren der Geschichte, ist so. Ja. Es ist eine Erzählung über die enorm aufgestaute Wut, würde ja gar nicht passieren. Und ganz klar, dass das natürlich den einen oder anderen Ausschlag hat. Die einen sagen, was schauen wir uns denn überhaupt noch an, wenn wir in dieser Weise mit Geschichte umgehen? Wir haben diese Debatten immer wieder gehabt, also auch nach Ende der DDR zum Beispiel, Marx, Lenin, all das, soll das bleiben oder verschwinden? Also im Grunde ist es ja eine Frage des kulturellen Gedächtnisses. Ja? Und Sie fragen mich jetzt vermutlich, bin ich dafür oder bin ich dagegen? Ich würde jetzt...
Sie ahnen es, was
ja,
ich Sie fragen will.
Ich würde jetzt auch denken, dass auch hier man das immer in einem konkreten Fall anschauen muss. Also ich glaube, wir brauchen nicht lange Gespräch, um uns einig darüber zu werden, dass wir meinetwegen Hitler im öffentlichen Raum nicht wollen. Ja. Andererseits würde auch ich sagen, so eine Statue, wenn praktisch der Bruch in der Geschichte angezeigt wird, meinetwegen, ja, es ist klar, wer es ist und wie wir heute damit umgehen, würde ich wahrscheinlich präferieren, ja, also würde ich für richtiger halten. Also
nicht entfernen, sondern kontextualisieren, wie es so schön heißt. Ein Schild dazu stellen das Denkmal auseinandersägen und stehen lassen.
Ja, irgendwie eine neue Form von kulturellem Gedächtnis draus machen. Ja? Also das wirklich in das Jetzt heben mit einem, ja, mit einem Zeichen, ja? Mit einer Kontextualisierung. Und das, was so ein absolutes No-Go ist, tatsächlich dann auch entfernen.
In Deutschland dreht sich die Debatte ja lange Jahre schon nicht so sehr um Statuen, sondern viel stärker um Straßennamen. In Berlin zum Beispiel gibt es massive Kritik an einigen Straßennamen, die zum Beispiel Militärs verherrlichen, die eben im deutschen Kolonialismus Kriegsverbrechen begangen haben.
Klar, ist
Und
doch auch.
Trotzdem gibt es diese Straßennamen noch. Warum tun wir uns eigentlich so schwer bei der Umbenennung?
Ja, weil wir wir sind ja nicht besonders heutig, ja, wenn es darum geht, sich ein waches kulturelles Gedächtnis, sich dem zu vergewissern, was ist uns tatsächlich wichtig und also diese Permanenz in der Auseinandersetzung, das würde ich nicht sehen, dass wir das tatsächlich leisten. Ja? So, und dann bleiben bestimmte Dinge eben einfach liegen. Die einen haben Scheu, die anderen halten daran fest, die dritten. Also es gibt ja ganz verschiedene Gründe, warum man eben an etwas festhält oder es eben dann in dieser Form kippen muss, wie es im Moment in Amerika passiert.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, das könnte auch so eine Art Kompensation sein, eine Überreaktion für eine eigentlich fehlende Auseinandersetzung mit der Geschichte?
Naja, ich würde schon denken, dass auch, also man muss jetzt Amerika keine Vorgabe machen, logischerweise nicht, aber auch diese Auseinandersetzung sollte auf der Basis eines demokratischen Prozesses geschehen. Ja? Also, dass man die Vielheit der Debatte abbildet und sich auf, ja, also als Gesellschaft auf etwas einigt. Ja.
Es gibt ja von Seiten schwarzer AktivistInnen auch in Deutschland die Forderung, dass sich weiße Menschen im Zuge der ganzen Diskussion vor allen Dingen auch mal mit sich selber beschäftigen sollten. Also nicht nur mit quasi den bösen Kolonisatoren, die auf bestimmten Sockeln stehen, sondern mit uns allen. Wir weißen Menschen sollen darüber nachdenken, wie wir eigentlich weiß sind, wie uns das bestimmte Vorteile im Leben verschafft, indem wir zum Beispiel gar nicht rassistisch diskriminiert werden können per se. Haben Sie diesen Gedanken in den letzten 2 Wochen, ist er Ihnen begegnet? Was haben Sie damit gemacht?
Ach na klar, das begegnet einem doch im Grunde in Permanenz. Du gehst an die Hochschule, du hast Studierende, die da ist der Vater Brasilianer, die Mutter Deutsche, oder wir haben Studierende aus dem Syrischen Krieg und so weiter und so fort. Und die machen einen, mich, uns als Lehrende natürlich aufmerksam auf unsere blinden Flecken. Und das ist wichtig. Also eine Gesellschaft verändert sich doch nur über eine veränderte Realität, in dem eben diese Diversität da ist, gelebt wird und wir in einen Aushandlungsprozess gehen. Ist doch, finde ich, richtig, dass ich Tag für Tag daran erinnert werde, dass ich eben immer in Berlin gelebt habe und bestimmte Dinge eben selbstverständlich sind für mich. Ja? Oder nicht immer, aber zum großen Teil meines Lebens. Und es Menschen gibt, die jedes Jahr in einem anderen Land leben und wenigstens 20 Sprachen können und so weiter. Ja? Also das ist doch sofort ein anderer Blick auf Welt. Also unsere Fokussierung und ja, so dieses, ja, my home is my castle, so, es ist schon, wir sind da schon ein bisschen langweilig und ein bisschen träge.
In Deutschland, meinen Sie?
Finde ja. Immer noch.
Die Autorin und Hochschullehrerin Ines Geipel hier im Deutschlandfunk Kultur. Frau Geipel, geboren und aufgewachsen sind Sie in der DDR und setzen sich seit dem Ende dieses Staates ja dafür ein, dass die Leistung der Ostdeutschen in der gesamtdeutschen Geschichte nicht verloren geht. Und jetzt habe ich diese Woche in der Zeitung gelesen, Sie wollen sich gerade streiten. Wieso denn?
Ja, es ging um einen Artikel in der Berliner, oder ein Stück in der Berliner Zeitung. Mir war aufgefallen, das Literarische Quartett letzten Freitag. Es gibt im Moment im Land eine literarische Sensation, Susanne Kerkhoff, die Berliner Briefe. Und was mir doch sehr auffiel, nicht nur ja, die Fassungslosigkeit der Protagonisten in der Sendung, die da meinten, 70 Jahre lang ist da überhaupt gar nichts passiert zu dieser Autorin.
Eine Neuentdeckung
quasi. Eine Neuentdeckung, ein Wunder. Also wie gesagt, wir sind ja immer im Superlativ. Und dann dachte ich, ja, meine Güte, ja, wir haben doch einiges vorgelegt, aber es geht gar nicht darum, was man da selber gemacht hat, sondern mir ging es wirklich um die Sache, um praktisch, da gibt es jetzt eine Neuausgabe, eine Neuedition und die Autorin, die Schriftstellerin Susanne Kerkhoff als Berlinerin wird ja, gut gegendert, ja, weibliches Schreiben, Gefühle, ich weiß nicht was, und völlig entpolitisiert. Ja, und da merke ich immer, dass ich da so ein bisschen unruhig werde, weil gerade diese frühe DDR, diese Terrorjahre, eine Schriftstellerin, die nachgerade und hochgradig politisch war und sein wollte und sich wirklich in den Streit dieser Jahre auch hineingeschmissen hat mit aller Vorbehaltlosigkeit, das alles jetzt so rauszustreichen, rauszuerzählen und eine Autorin, das war mein Satz, so ein Stück marktgerecht zu machen, Mir geht es gar nicht darum, Entschuldigung, mir geht es gar nicht darum, jetzt dem Quartett was vorzuhalten und auch dem Verlag oder dem Verleger, sondern wirklich zu fragen, können wir uns so viel historische Vergessenheit leisten und diese Autorinnen und Autoren, die in den Riss der Geschichte gefallen sind, so zu entkontextualisieren.
Für die unter Ihnen, die jetzt auch gerade gegrübelt haben, Susanne Kerkhoff, das muss man eben wissen, eine Schriftstellerin, publiziert in der DDR in den 50er Jahren und bei weitem keine Neuentdeckung für das literarische Quartett und vielleicht auch für viele Leserinnen und Leser in Deutschland, aber trotzdem ein Name, der nicht so präsent ist.
Ja, das hat natürlich aber mit der im Grunde Zensur der zweiten Diktatur zu tun. Und nun könnte man sagen, okay, Berliner Briefe, 48 erschienen, ist noch gar nicht DDR. Aber selbst, dass es diese Veröffentlichung gegeben wird, das finde ich nicht in der Neuedition vermerkt. Also da werden so wirklich verschiedene Zeichen gesetzt, wo ich so denke, boah, hier rutscht ganz schön was weg. Und wenn wir eben, das ist ja eigentlich das Thema dieser Stunde, wir streifen immer wieder diesen Begriff kulturelles Gedächtnis. Und wenn wir eben bestimmte Dinge neu entdecken, was ja wunderbar ist. Also man wünscht sich doch eine richtig wache und rege Diskussion um Susanne Kerkhoff, die hoch widersprüchlich war. Ja, so. Also ich finde es so merkwürdig, dass wir dann immer so eine, ich sage es jetzt mal ein bisschen deutlich, so als Gedächtnisdesigner unterwegs sind und so viel Konkretes, ja, der Realität der Person, aber eben auch der Genese des Schreibens völlig ausblenden, damit es irgendwie in diesen Markt passt. Das finde ich blöde.
Wie hätte es denn in dem Fall besser laufen können aus Ihrer Sicht?
Naja, zum Beispiel, dass in der Neuedition steht, dass 1948 dieser Text schon mal veröffentlicht wurde, dass er in den 90er Jahren, also nach 89, auch schon freigelegt wurde und dass man zumindest an der Debatte anknüpft, die ja in den 90er Jahren im Zusammenhang mit Susanne Kerkhoff schon mal stattgefunden hat und nicht praktisch schaut, okay, wie kriege ich jetzt praktisch den Text am besten auf den Tisch? Jetzt gender ich und schiebe die Politik raus. Ich finde, da kriegt das Ganze was ziemlich Schiefes.
Ines Geipel war heute am Mittagstisch zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für Ihren Besuch heute.
Vielen Dank, Herr Moritz, für die Einladung nochmals.